Es geht heute Morgen so um dieses Thema Generationen. Und ich bin froh, dass wir eine Gemeinde der Generationen sein können. Und dass wir heute Morgen auch so beieinander sind. Die Kinder sind jetzt schon weitergezogen in ihre Kindergruppen. Aber es ist super, dass wir so ja, auch entdecken dürfen, was für ein Schatz das heißt, wenn wir zu dieser großen Familie Gemeinde gehören. Vielleicht bist du heute Morgen hier und deine eigene Familie ist ausgefallen. Aber weil du einen Vater im Himmel hast, der auch mein Vater ist, sind wir Geschwister und gehören wir zu einer großen Glaubensfamilie. Und ich glaube, heute Morgen will Gott darin was auch erfrischen, erneuern, dir und mir Dinge zeigen und sagen können, da kann es noch praktischer werden. Ja? Generation. Und ich habe gedacht, dass wir mal so ein bisschen wahrnehmen, in dieser Bibelstelle, das ist ein ganz heiliger Moment, wo Mose diesem Gott begegnet, der einen Auftrag für ihn hat. Und das Erste, was er ihm erklärt, ist, dass er sagt, ich bin der Gott, der Vater, der Herr deiner Vorfahren. Ich bin dieser Gott der Generation, Abraham, Isaaks und Jakobs. Und ich gehe mit dir, Mose, jetzt weiter. Da ist Geschichte und da kommt Geschichte. Und das ist bis heute so auch in der Gemeinde, bei uns, im Leib Jesu, weltweit. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich gedacht, wir machen mal ganz kurz eine Wahrnehmung heute Morgen. Kinder sind schon weitergezogen. Ich gehe mal so ganz kurz in 30er Schritten. Ich weiß nicht, wo du dich einordnest, aber können mal die aufstehen, die so bis 30 Jahre alt sind und heute Morgen noch hier sind. Steht doch mal ganz kurz auf, bleibt mal stehen. Alle bis 30. Und ihr anderen, die ihr sitzt, schau die einfach mal ganz kurz an, wo sie sitzen. Das ist jetzt ein ganz großer Teil TNT und Kinder. Das sind so die bis 15, also die Hälfte oder wahrscheinlich noch viel mehr sind gerade in anderen Gruppen in diesem Bereich dort hinten. Ne? Nachher hören wir noch ein prophetisches Wort. Das betrifft nachher ganz stark euch, die ihr gerade steht. Ja. Jetzt stehen doch mal die auf, die 30 bis 60 sind. Schaut mal, welch Potenzial in der mittleren Generation hier steht. Ihr anderen nehmt sie wahr um euch her. Ja. Und jetzt mal so ab 60. Die 60-Jährigen konnten sich jetzt zuteilen, ob sie schon standen oder jetzt aufstehen. Ja, auch hier 60 plus, interessant zu sehen. Vielen Dank. Einfach mal, dass wir uns wahrnehmen. Ja? Geben wir uns doch gegenseitig einen Applaus, dass wir da sind. Nicht, was wir machen, sondern dass wir da sind. Ja? Dass wir da sind. Altes wie Neues Testament zeigt uns dieses Herz Gottes, wie er mit den Generationen geht. Und die Bibel ist voller Lektionen, wie Generationen miteinander umgehen können. Das sind ja auch riesige Spannungsfelder. Ja, es kam schon so ein bisschen durch. Und große Unterschiede, wenn dann der Teenie das Handy rausholt und sich die Notizen gemacht hat. Ja, also wie Generationen miteinander auch in den Lebensumständen und den Herausforderungen dieser Welt sich stellen müssen. Und doch sind wir auch, jetzt sagen wir mal, als diese drei Generationen gemeinsam da. Und da haben wir so zum Teil auch ganz unterschiedliche Lebenswelten und Herausforderungen, aber auch große Chancen, wenn wir einander entdecken und miteinander diesem Gott verfügbar sind, als Gemeinde Jesu. Nicht einfach nur eine Spezialgemeinde der Senioren oder die Jugendkirche. Das mag es geben im Leib Jesu, dass es sich auch lokal sammelt oder vielleicht auch manchmal was verpasst wurde, wo die Generationen sich nicht berühren. Ich bin der Überzeugung, unser Gott hat ein Konzept für die Generationen, Reich Gottes zu bauen, Gemeinde zu leben und diese Welt zu beeinflussen. Wir brauchen einander, wir können viel voneinander lernen. Unser Gott ist ein Gott der Generationen. Und immer wieder, nicht nur bei Mose, sondern gerade in besonderen Momenten, stellt er sich dann auch später immer wieder als dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Drei Generationen, die auch miteinander lernen mussten. Zwischen denen war es auch nicht immer nur einfach, aber Gott hat darin seine Geschichte entwickelt und das macht er bis heute, die Gemeinde der Generationen. Wir entdecken eigentlich da, wo wir dazugehören. Klar ist große Glaubensfamilie, es ist aber auch ein riesiges Unternehmen, oder? Das in diese Welt hinein unterwegs ist. Ja? Ich weiß von einem Geschäftsmann, der hat immer wieder gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Menschen, Unternehmer und Unterlasser. So, Gott ist ein Unternehmer, er unternimmt in diese Welt etwas und er ruft dich und mich dazu. Und eigentlich können wir sagen, es ist ein Vater-Sohn-Unternehmen, oder? Diese Welt, eine Vater-Sohn-GmbH, Gesellschaft mit begründeter Hoffnung, könnte man vielleicht auch ausdrücken. Ich habe vor kurzem so eine Geschichte gelesen von einer Frau, die im ICE unterwegs war. Die hat daraus so eine Geschichte gemacht, was sie selber versucht hat auszudrücken. Weiß nicht, ob es ganz genau so abgelaufen ist. Wo sie aber für sich realisiert hat, zu was sie gehört. Ja, wer sie ist in diesem Reich Gottes, in dieser Gemeinde, wo sie Teil von ist. Ich lese euch mal. In einem Abteil des ICE von Hannover nach Frankfurt sitzen eine Mitarbeiterin der Kinderkirche und ein Manager im Sechserabteil, zu zweit allein. Er liest den Wirtschaftsteil der FAZ, sie blättert in den Vorbereitungsunterlagen für den nächsten Sonntag. Ihr erster Impuls ist, die Unterlagen so zu halten, dass er nicht sieht, dass sie von der Kirche ist und sich mit Kinderarbeit beschäftigt. Am besten überhaupt ein Gespräch vermeiden. Ab Göttingen geht der Plan schief. Der Manager faltet die Zeitung sorgfältig zusammen, begann mit harmloser Konversation und war schnell bei seinem Beruf, offensichtlich sein Lieblingsthema. Seine Firma stellte Verpackungen für Zahnpastatuben her. Und er hatte gerade ein neues Beschäftigungsmodell entwickelt, das dem Standort völlig neue Impulse geben würde. Und er spricht über all die Konzepte und über ihre Finanzpläne und wie genial ihre Firma ist. Die Frau war beeindruckt, wie ein Mensch so von der Bedeutung seiner Tätigkeit überzeugt sein konnte. Ganz für eine Sache zu leben. Und dann kam die Frage, die sie die ganze Zeit befürchtet hatte. Und was machen Sie so? Da kam der Heilige Geist über die Frau. Sie setzte sich kerzengerade hin und lächelte. Ist ja interessant, sagte sie. Ich glaube, wir haben ganz ähnliche Geschäftsinteressen. Wir haben gerade auch ein völlig neues Konzept für den Standort Deutschland entwickelt. Allerdings arbeiten wir weniger mit Verpackungen, mehr mit Inhalten. Wir wenden reformatorische Basisprinzipien an, um eine positive Modifikation der Persönlichkeit unserer Klienten herbeizuführen. Er hatte keine Ahnung, wovon sie redete, hätte das aber nie zugegeben. Irgendwie habe ich schon mal davon gehört, meinte er. Haben Sie ein Büro in Frankfurt? Oh, wir haben mindestens eins in jeder Stadt, von Alaska bis Kasachstan. Wissen Sie, die neuen Märkte sind für uns alte Hüte. Ihm fiel der Kinnladen runter. Man sah richtig, wie er sein Gehirn durchstöberte, um diese große Firma zu identifizieren, über die er sicher schon einmal gelesen hatte. Tatsächlich arbeiten wir, fuhr die Frau fort, auf internationaler Ebene. Unsere Führungsebene plant bis zum Ende der Geschäftsperiode mindestens ein Standbein in jeder Stadt dieser Welt zu haben. Sie legt eine Kunstpause ein. Haben Sie auch so etwas vor? Nein, noch nicht, stammelt er. Aber Sie haben Ihre Führungsebene erwähnt. Wie machen die das? Es ist ein Familienunternehmen. Es gibt einen Vater und einen Sohn und einen, nun ja, einen guten Geist. Und die drei halten alles am Laufen. Da muss aber ein Haufen Kapital im Spiel sein, sinniert er. Meinen Sie Geld? Fragte die Frau. Ja, das nehme ich auch an. Niemand weiß genau, wie viel. Aber wir machen uns auch unsere Gedanken darüber. Der Chef scheint immer genug zu haben. Und die Mitarbeiter? Fragte der Mann. Oh, die sollten Sie mal sehen. Die haben einen ganz besonderen Geist, der das Unternehmen prägt. Es läuft ungefähr so, der Vater und der Sohn, die haben so ein liebevolles Verhältnis miteinander, das springt richtig auf die Mitarbeiter über, die sich dann auch untereinander sehr wertschätzend verhalten. Ich weiß, es klingt altmodisch, aber ich kenne Menschen bei uns, die wären sogar bereit, füreinander zu sterben. Wie ist das bei Ihnen? Noch nicht so weit, sagte der Mann und änderte seine Strategie. Sie haben sicher gute Vergünstigungen. Allerdings, strahlt die Frau, ich habe eine Überlebensversicherung, Alters- und Todesvorsorge, alles auf Kosten des Chefs. Und das Beste, er hat für mich ein großzügiges Apartment in einer riesigen, tollen Wohnanlage reserviert. Da kann ich einziehen, wenn ich mit der Arbeit hier fertig bin. Sagt er verwirrt, wissen Sie, eins beschäftigt mich noch. Ich lese viel und wenn Ihr Unternehmen wirklich so ist, wie Sie es beschreiben, warum habe ich eigentlich davon noch nie gehört? Eine gute Frage, sagte sie. Vielleicht lesen Sie die falsche Zeitung. Immerhin blicken wir auf eine 2000 Jahre alte Tradition zurück. Aber vielleicht möchten Sie sich uns anschließen. Wir bieten Orientierungsseminare an für Menschen wie Sie. Menschen, die weiterkommen wollen. Sind wir uns bewusst, zu welchem Unternehmen wir gehören? Ein Vater-Sohn-Unternehmen, das die ganze Welt im Blick hat. Und deshalb ist die Frage der Generation von so einer wichtigen Bedeutung. Wie dieses Unternehmen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jüngerschaft, Menschen erreichen, Menschen mit hineinnehmen. Menschen, die gereift sind, die etwas weitergeben von dem, was sie empfangen haben, um die Nächsten in ihren Platz zu führen. Gemeinde Jesu. Ja, nicht eine Organisation, die viele Veranstaltungen macht, sondern das Eigentliche findet dazwischen statt, in den Begegnungen. In den Veranstaltungen, keine Frage, aber viel, viel mehr im Vorbereiten. Das, was heute Morgen sichtbar wurde mit den Kindern, den Erwachsenen, das ist jetzt präsentiert worden. Aber die Begegnung, das Abstimmen, sich kennen, unterwegs sein, zu überlegen, wer wo seinen Platz einnehmen könnte, wer hat was zu geben, das ist genau das, was dazwischen stattfindet und wo Generationen zum Tragen kommen. Ob dann in der großen Gemeinde, ob im kleinen Hauskreis, ob in der Kindergruppe, wo jetzt Mitarbeiter aktiv sind, freue mich, dass von unseren Einsegnungsschülern, Teenager, Jugendliche, dort junge Mitarbeiter, genauso bei den Royal Rangers, sich bereit machen, die nächsten Kids, die nächsten Kinder schon wieder anzuleiten, ja, mit ihnen Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, an ihnen dran zu sein. Und das jetzt mal so übertragen auf alle unsere Generationen-Ebenen. Das ist das, was wir entdecken, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Über Generationen, dass die Menschen, die Welt heute von diesem Unternehmen etwas erlebt und erspürt, hat viel mit diesem Geheimnis zu tun, das dann offenbar wird. Dass wir einander suchen, dass wir Beziehungen haben, natürlich mit unseren besten Freunden und in der eigenen Familie, aber dann auch generationenübergreifend. Und das ist heute Morgen so auch ein bisschen die Frage hinein. Ulf sollte überlegen, von wem hat er gelernt, von Älteren? Wer fällt dir da ein? Was würdest du uns heute Morgen erzählen? Ja, oder der Avi, was hat er von Älteren her schon gelernt? Wer ist für ihn bedeutsam? Und umgekehrt, wen hast du als Älteren im Blick, wenn du über die Jüngeren nachdenkst? Wo du betest, wo du ja, dein Haus öffnest, wo du vielleicht deinen Geldbeutel sogar öffnest, weil du ein Potenzial siehst in jemand Jüngerem, was förderst, was unterstützt, wo du in deinem Kalender Zeiträume einräumst, ja, diese Begegnungen hin und her. Und heute Morgen soll es uns einfach anregen, viele von uns sind aktiv in verschiedenen Leben, in verschiedenen Gemeindebereichen. Wie können wir es noch mehr schaffen, dass die Generationen sich auch berühren, sich besuchen, wo die Jugend die Älteren einlädt in ihre Veranstaltungen und Gruppen und umgekehrt. Jugendliche auftauchen im Seniorentreffen, diese Anregungen. Oder auch dann gar nicht so sehr vielleicht im gemeindlichen Veranstaltungsrahmen, sondern nachher ins Café Fresh zum Essen geht. Vielleicht lädst du heute Morgen jemand ein, der gar nicht so aus deiner Generation ist. Und du wirst entdecken, es tut dir vielleicht ganz gut, einem Jüngeren oder einem Älteren zu begegnen und das mal wahrzunehmen, was ihn bewegt und was ihn beschäftigt. diese Frage der Generation. Im Alten Testament und im Neuen Testament sehen wir viele dieser Beziehungen. Ja, wenn Paulus das im Neuen Testament ausdrückt, dass es ihn sehnt, seine Jünger zu sehen, ja, den Timotheus und den Titus, und dass er manchmal manchen Dienst gelassen hat, um sich mit seinem jüngeren Mitarbeiter zu treffen. Korinther können wir das mal lesen. So dieses Wissen, es ist nicht nur das, was wir an Veranstaltungen, an Diensten haben, sondern da mittendrin die Beziehungen, die wir fördern, die wir leben, damit das Unternehmen Gottes mit dieser Welt weitergehen kann. Wer ist dein Nachfolger? Wir haben gehört heute Morgen von Ulf, sein Vater, der ihn als Nachfolger, damit eine selbstständige Firma, ein Steuerberaterbüro, weil jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, aber weitergehen kann. Genauso diese Frage für uns als geistliche Familie, wenn du aussteigst aus einer Gruppe, aus einem Bereich, gibt es Menschen, die für dich den Platz dann einnehmen. Abraham und Lot gucken wir gleich ein bisschen näher an, aber da ist Mose, Josua. Als die Zeit Moses zu Ende ging, da war dann da dieser Diener Josua, der das Volk weitergeführt hat, dort hinein. Elia, Elisa, dann Saul, David, Salomo, die Königslinie. Klar, da waren viele Spannungsfelder mit verbunden. Das war nicht immer nur einfach. Das hat gerieben. Da hat jeder gelernt. Meistens musste dann gerade auch die junge Generation viel lernen, um mit den Älteren klarzukommen, umzugehen. Aber genauso auch wieder immer wieder umgedreht, wo dann das Herz der Väter sich hinwendet zu den Söhnen und Töchtern. Das Herz der Mütter die nächste Generation entdeckt. Abraham, diese Geschichte, unser aller Glaubensvater, diese Frau im ICE hat ja gesagt, 2000 Jahre Firmengeschichte, sie ist viel älter wie 2000 Jahre. Dieses Vater-Sohn-Unternehmen, das entdecken wir im Alten Testament, ja, über Israel, Jesus, der voll im Alten Testament im Geheimnis entdeckt werden kann, wie er mit drin ist, von Anfang an, Gottes Unternehmen. Generationenfrage. Schauen wir mal kurz noch den Abraham ein bisschen an. Man könnte auch sagen, diese Geschichte Abraham und Lot, da ist der Abraham, der Vater unseres Glaubens, den ersten der Patriarchenlinie, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie sich Gott dann selbst auch zu diesen Generationen stellt und wie er sich mit ihnen verbündet hat. Da ist dieser Abraham. Die erste große Herausforderung war, dass er seine Heimat verließ, sich auf den Weg machte in eine völlig unbekannte Zukunft, ein unbekanntes Land. Und das Interessante ist, wenn man genau die Geschichte liest, er ging nicht alleine. Er hatte keinen Sohn, sein Neffe hat er mitgenommen, Großfamilie. Der Lot war mit ihm unterwegs. Er ging nicht allein, er nahm seinen Neffen Lot mit. Die beiden kamen mit ihrem ganzen Besitz schließlich in das Land Kanaan. Und dort segnete sie Gott so sehr, dass es schwierig wurde. Ja? Die Herden sind gewachsen. Sie hatten gute Ernte, aber der Platz hat letztendlich, wo sie waren, dann doch nicht ausgereicht. Und es entbricht ein heftiger Streit zwischen den Hirten Abrahams und Lots. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Generationenfrage. Nirgendwo wird unser Herz so sehr offenbar wie im Streit, im Konflikt. Ja, es ist ja schön, wenn Generationen auch in der Gemeinde miteinander alles gut ist, jeder sich gut fühlt, aber wir kennen das ja auch als Gemeinde, da gibt's genauso auch die Konfliktfelder. Wie laut ist es denn im Lobpreis? Und wie ist es mit den englischen Liedern? Ja, und wie ist es mit gewissen Formen? Ja, und das ist eine Diskussion, die zieht sich durch die ganze Gemeinde Jesu und auch durch die Generationen. Zeit verändert sich, Stile verändern sich. Jemand hat mal gesagt, als Gemeinde ist es wichtig, dass wir immer auch zeitgemäß sind, solange wir schriftgemäß bleiben. Der Inhalt darf verschiedene Verpackungen kriegen. Ne? Ich stehe heute mit der Jeanshose hier. Vor 30 Jahren wäre das in dieser Gemeinde nicht möglich gewesen. Ja, da war Anzug, wer hier vorne stand, mit Krawatte Pflicht, die Form, wir sind da ein bisschen lockerer geworden. Ja, aber macht mein Anzug den Inhalt aus? Bestimmt nicht. Es waren viele Diskussionen, auch hier schon in unserer Gemeinde. Wer darf auf die Bühne? Wie muss der aussehen? Was muss der tragen? Also so diese Fragen, die dann immer wieder so von der Form her mit reinkommen. Gott geht es immer wieder um den Inhalt. Ja. Darf ich aus meinem Handy den Bibelvers vorlesen? Ja. Oder ist es nur das Buch? Ich meine, früher war es ja die Schriftrolle, wenn wir ganz biblisch sind. Ja, dann müssen wir hier die große Schriftrolle mitbringen. Also diese Fragen von Stilen, die uns auch vielleicht in die Auseinandersetzung bringen. Hier bei Abraham und Lot war einfach zu wenig Platz. Und wie machen wir es jetzt? Die streiten sich. Es gibt nicht genug Platz für all die vielen Schafe. Gott hat zu sehr gesegnet. Ja, die wurden zu reich. Jetzt könnte man vielleicht diese Geschichte auch benennen, der Ältere gibt nach, oder? Was war in Lots Herz? Lot suchte eine Zukunftsperspektive, den Erfolg, er war zielorientiert, wusste, was er wollte. Ja, sie haben geredet, die zwei miteinander. Was wollte Abraham? Was suchte Abraham? Abraham suchte den Frieden. Und jetzt kommt es, Vater, Sohn, sage ich jetzt mal geistlich, Onkel, Neffe in der Geschichte. Abraham suchte den Frieden. Sein Vertrauen in Gott und seine Verheißungen waren groß genug, dass er nicht selbst um ihre Erfüllung zu kämpfen brauchte. Und so ging er, der Ältere, auf Lot, den Jüngeren, zu und sagte ihm, lieber Neffe, in unserer Familie soll kein Streit sein, wir wollen uns trennen und jeder seine eigenen Wege gehen. Sieh dich um, willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Finden wir im 1. Mose 13 die ganze Geschichte. Der Vater, der geistliche Vater, der auf seinen Sohn zugeht. Er sucht Lösungen. Wie gehen wir jetzt mit dieser Sache um? Wir haben so ein bisschen die Geschichte gehört heute Morgen, Ulf, von dir. Der Vater, der weiß, wie er mit seinem Sohn umgeht. Und Lot hob seine Augen auf und sah die prachtvolle Gegend rings um Sodom und Gomorra in ihrer vollen Blüte, schön, fruchtbar, reich, und er schied sich für diesen Teil. Abraham begnügte sich mit dem, was weniger attraktiv schien. Doch Abraham vertraute Gott und er wusste auch, dass Gott die Bilanz ausgleichen kann. Und das sagt auch der Jünger Johannes. Wenn ihr die Johannesbriefe lest, da gibt es auch mal diese Dreiteilung, die Kinder, die jungen Männer und die Väter. Und da heißt es über die Väter, ihr Väter, ihr kennt Gott. Was vielleicht ein Kind und ein junger Mann noch nicht ganz so weiß. Und der Vater, Abraham, der seinen Gott kennt, und der weiß, ich kann ja sowieso gar nichts machen, aber ich vertraue ihm, er wird für mich sorgen und er kann den Ausgleich bringen. Und dann kommt schon die nächste Lektion bei Abraham und Lot. Der nächste Test, da war der Streit der erste und jetzt seinem Neffen Lot ist Furchtbares zugestoßen. 5 der umliegenden Könige haben erfahren, dass Lot zu großem Reichtum gekommen ist und machten sich auf, ihn mit seinem ganzen Hab und Gut sich einzuverleiben. Abraham erfuhr von dieser Bedrohung und dieser Gewalttat. Wie reagiert er jetzt? Habe ich es doch gewusst. Ja? So, jetzt hat er's, der Lot. Nee. Wir können als Leiter vielleicht auch darin viel lernen. Wie gehen wir mit Menschen um, die wir vielleicht mal gefördert haben, mit denen wir unterwegs waren und die dann sich auch lösen, trennen, eigene Wege gehen im Reich Gottes. Es gibt ja in manchen Gemeinden, in manchen Geschichten des Leibes Jesu auch viel Trennung und manchmal dann Bruch. Und die Frage ist immer wieder, wie geht man dann miteinander um? Und nicht nur im Reich Gottes, in vielen Firmengeschichten, vielen Landwirtschaften, wo von Generation zu Generation übergeben wird. Wie ist die innere Gesinnung? Wie leben wir? Wie stehen wir dann noch zu dem anderen, mit dem man mal einen Teil des Weges sehr eng ging? Abraham und Lot. Wie leicht hätte Abraham denken können, ich habe es ja gewusst. Lot hätte sich nicht so trennen sollen. Irgendwie hätte er doch bei mir bleiben müssen. Er hätte nicht nach diesem Reichtum schielen sollen. Nun, er wollte den Segen auf dem schnellen Weg, auf seine und nicht auf Gottes Weise, das hat er nun davon. Soll er nur sehen, wie er wieder aus dem Schlamassel rauskommt. Wir wissen nicht, ob Abraham innerlich so eine Versuchung hatte, so zu denken. Ja, kann gut sein. Aber die Frage ist nicht so sehr, was wir denken, sondern wie wir dann damit umgehen, wie wir denken. Was wir wissen ist, dass Abraham, als er die schlimme Nachricht hörte, nicht einen Moment zögerte. Er sammelte alle kampffähigen Männer aus seinem Gesinde um sich, jagt dem räuberischen Haufen nach und befreit Lot aus der Gefangenschaft. Uns wird keine Spur von Bitterkeit bei Abraham berichtet. Sein Herz blieb frei, obwohl Lot damals das bessere Teil gewählt hatte. Abraham stellte sich zu Lot unter Einsatz seines Lebens und der Leben seiner Männer, als wäre es nie zu einer Trennung gekommen. Und hier spricht es etwas von den Vaterqualitäten, ja, die der Abraham hatte und die ein wichtiger Faktor sind, auch in jeder Gemeinde, in jeder Gemeinschaft, wenn die ältere Generation immer wieder Raum schafft für eine junge Generation und ihre Wege und ihren Stil, wo man auch vielleicht nicht immer gleich mit einig ist und sagt, alles ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Ja. Aber Weichen zu stellen, wo die Nächsten ihren Platz finden und ihren Raum einnehmen können. Und dann natürlich auch Wertschätzung zurückkommt und man miteinander auf dem Weg bleibt. Und so ein Stück Schmerz hier in der Evangelischen Allianz hat mir der Leiter von der altpietistischen Gemeinschaft hier in Altensteig gesagt, Klaus-Peter, wir haben vor Jahren verpasst, Weichen zu stellen. Wir hätten der jungen Generation mehr Raum geben müssen. Das hat er mir gesagt, als er gesagt hat, wir schließen jetzt unsere Gemeinschaft. Wir sind nur noch alle über 75. Es ist kein Junger mehr bei uns. Immer wieder sich einlassen auf die Nächsten. Es war ein Stück Schmerz. Ich habe gedacht, es ist reine Gnade, wenn es uns irgendwie gelingt, in der Gemeinde, aber auch in der Firma, auch in der Landwirtschaft, dass der Generationenübergang gelingt und die Nächsten wieder ihren Platz finden. Und dann nicht aufgeben, wenn der Platz eng wird, wenn es zu Reibereien kommt, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Dranbleiben. Das Herz der Väter zu den Söhnen, die Vaterqualitäten Abrahams. Und in solchen ganz praktischen, alltäglichen Herausforderungen, Auseinandersetzungen, dürfen wir ringen, dürfen wir auch streiten, das ist kein Problem, aber wir sollen uns nicht verlieren, sondern immer wieder suchen und manchmal vielleicht auch wieder finden, wenn man sich verloren hat. Welche Art von Väter und Mütter sind wir? Nicht nur wir als Gemeindeleiter, sondern als ältere Generation zu den Nächsten hin. Die Jüngeren sind auf die Väter und die Mütter angewiesen und umgekehrt. Wir brauchen einander, damit wir eine Zukunft haben, damit das Unternehmen Gottes eine Zukunft hat. In unserem Land, in unserer Region, in unserem Miteinander. Albert Obert, viele kennen ihn noch, war somit einer auch der Pioniere in unserer Arbeit, schon in Egenhausen, dann hier. Er ist der Großvater von dem Mann von Christina, die heute Morgen gesungen hat. Er ist schon weitergezogen in dieses himmlische Apartment, ne, das unser Chef für uns alle vorbereitet, wenn unsere Arbeit hier mal fertig ist, hier unten. Albert ist weitergezogen. Er hat mal gesagt, wir als ältere Generation haben eine große Verantwortung im Umgang mit den Jüngeren. Denn wir wissen, wie es war, jung zu sein. Aber die Jüngeren haben keinen Erfahrungswert darüber, wie es ist, alt zu sein. Wir waren schon mal jung, die waren noch nicht alt. Von uns wird mehr erwartet. Das war auch nicht nur seine Worte, so wie jeder von uns, der Albert kannte, weiß, so hat er gelebt. Es gab keinen Jugendgottesdienst, wo Albert nicht dabei war mit 80 Jahren noch. hinten im Kämmerchen die Botschaft aufgenommen und gebetet für die junge Mannschaft, die dann hier vielleicht sehr laut manchmal waren, mit blinkenden Lichtern, alles vielleicht nicht seins, keine Ahnung, aber der hatte so ein Herz für die Jungen, der hat nicht nur davon gesprochen, der ist einfach gelebt. Einfach gelebt. Spornt an. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Auch hier ist die Reihenfolge wieder interessant, die wir entdecken. Es kehrt sich erst das Herz der Väter zu den Söhnen, ehe sich die Söhne zu den Vätern bekehren können, hinwenden können. Eine Botschaft an alle Generationen heute Morgen, aber gerade auch an uns, die ältere und auch die mittlere Generation. Wie haben wir die Nächsten im Blick? Natürlich auch an die jüngere Generation. Wie seht ihr die Älteren? Wie könnt ihr Respekt, Dankbarkeit leben? Und von euch aus auch die Vorbilder wählen, suchen, mit ihnen Zeit verbringen und dann auch das, was ihr habt an Dynamik, an Power, an Kraft, an Ideen mit einbringen. Es braucht dann nämlich für die nächste Zeit wieder den Stil der nächsten Zeit, damit die Gemeinde Jesu und das Unternehmen Gottes auch weitergeht. Wir können viel dazu sagen. Wir möchten gleich zu einem prophetischen Wort noch kommen und einen Moment, wo wir einfach auch das ganz praktisch im Gebet, im Segen umsetzen und damit dann auch das Mahl feiern heute Morgen. Ich möchte einfach so abschließend von meinen Gedanken her sagen, Gemeinde ist die generationübergreifende geistliche Heimat, der Hafen, das irdische Zuhause, aber auch das Trainingszentrum der Christen. Es ist das Modell Jesu, wie er sein Unternehmen entwickelt und wie er es in diese Welt hinein transportiert und multipliziert. Die Generationenfrage kann nicht außer Acht gelassen werden. Im Gegenteil, sie ist das, was mittendrin die Sache ist, die das Ganze am Leben hält und auch interessant macht. Wir als Gemeindeleitung müssen das immer wieder in den Blick nehmen. Du Bereichsleiter, denk nicht nur an deinen Bereich, sieh immer wieder drüber hinaus. Ja? Manche Bereiche sind generationenübergreifend, manche Bereiche sind sehr auf eine Generation bezogen. Hab das Ganze mit im Blick, hab das Unternehmen mit im Blick. Sei gut in dem, was dein Teil ist, ja? Leb das, aber lass immer wieder zu, dass die Berührung auch mit stattfinden kann. Und im ganz persönlichen suche die anderen. Bete für sie, setze sie frei, segne sie, sende sie. In der Generationen, im Generationensetting geschehen Gemeinschaft, Geschwisterliebe, die gemeinsame Anbetung, mal laut, mal leise, mal Deutsch, mal Englisch, in Zukunft vielleicht auch noch Arabisch. Training, Mentoring, Jüngerschaft, Charakterbildung, man lernt voneinander, Korrektur, die ich annehme, ihr Jüngeren von Älteren, ich Jüngerer von Älteren, aber dann auch den Mut, das eigene Profil zu entwickeln und zu leben. Das Zeugnis, die Evangelisation, die Sendung, wenn wir junge Leute senden in die Mission, ob Jüngerschaftsschule oder länger, ist es für sie jedes Mal so ein Schatz, so viele schreiben zurück, es tut so gut, jetzt wo ich draußen bin, Ursel im Missionsgebetskreis, wenn wir für die junge Mannschaft beten, so gut zu wissen, hier sind Menschen in der Heimat, die für mich beten, die zu mir stehen, die wissen, was ich hier draußen tue. So miteinander unterwegs zu sein. Kerstin, komm doch mal so abschließend heute Morgen von der Botschaft. Du hattest ein prophetisches Wort so an die junge Generation. Wir wollen das hören und wollen das dann auch ganz praktisch umsetzen.
Vielen Dank. Also ich gehöre eindeutig zur Klausis Generation. Ich habe meinen Spicker hier auf dem Zettel, nicht im Handy. Ich möchte euch gerne in eine Szene mit hineinnehmen und ich würde euch bitten, dass ihr jetzt gar nicht so auf mich achtet, sondern innerlich mit hineingeht in das, was ich euch erzähle und einfach Gott fragt, was er euch da drin sagen möchte. Es war vor ein paar Wochen, da war ich in diesem Saal und da habe ich wie Kriegslärm wahrgenommen. Und dieser Krach, der kam aus der Ecke dort vom Tonstudio. Und mir war klar, es geht um unsere junge Generation, vor allem um die jungen Männer. Also ich habe gehört, wie so Schwerter aneinander klirren und da waren Pfeile zu hören, die durch die Gegend zischen und ganz viel Geschrei und Getrampel, Befehle wurden durch die Gegend geschrien. Also es war richtig ein richtiger Tumult. Ich weiß nicht, ob ihr jungen Leute euch bewusst seid, dass ihr in einem geistlichen Kampf euch befindet. Der Feind, der ist da, um euch einzuschüchtern. Da ist eine große Einschüchterung da. Er ist wie ein großer, starker Riese, der vor euch steht und euch wie ins Gesicht brüllt. Wagt es nicht. Wagt es nicht zu bekennen, dass allein Gott der Weg zur Wahrheit ist. Dass Jesus der einzige Weg zur Wahrheit ist. Er versucht, die Wahrheit der Bibel umzukehren. Das Weiße will er schwarz machen. Also dieser Kampf tobt um eure rein weißen Herzen. Die Bibel, die lehrt uns, was wahr und gerecht ist und was heilig ist. Und der Feind, der versucht, euch zu hintergehen und euch was anderes einzureden. Er will, dass ihr leise und unauffällig euren Glauben lebt und nicht gefährlich werdet. Einfach eingeschüchtert durch euer Leben geht. Das ist jetzt ja nichts Neues, dieser Kampf, den gibt es eigentlich schon immer. Aber vor 30 Jahren, als ich Teenie war, da war das schon noch ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, es wird lauter und drohender. Wo ich jung war, da wurde man eher belächelt und als nicht so ganz als ein bisschen weltfremd dargestellt, aber heute empfinde ich es als Bedrohung, wenn man sich zu Jesus bekennt und man ist in der Gefahr, ausgegrenzt zu werden. Okay, jetzt haben wir ja die Bibel, unser gutes Wort Gottes. Und da lesen wir in Epheser 6, wie man ganz gut mit solchen Situationen umgehen kann. Epheser 6, 14 bis 17, die Waffenrüstung Gottes. Ich lese mal kurz daraus vor. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und dann stellt euch dem Feind und positioniert euch, nehmt klare Stellung ein. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, es geht nicht nur um euer eigenes Herz. Ich habe euch nicht als einzelnen Krieger gesehen, sondern als ganze Armee. Und eine Armee, die zieht normalerweise aus, um ein Land zu verteidigen, dass das Volk, das in diesem Land wohnt, sicher und in Frieden leben kann. Also wenn ihr diesen Kampf kämpft, dann kämpft ihr nicht nur um euer Herz, sondern um alle, die euch anbefohlen sind, dass auch die in Sicherheit und in Frieden leben können. Okay, ich möchte nochmal in diese Szene ein bisschen genauer hineingehen mit euch. Also in der Ebene war dieses Schlachtfeld und hinter euch war eine Hügelkette. Und auf dieser Hügelkette waren ganz viele Bogenschützen. Und die waren sehr gut ausgebildet und hatten sehr, sehr viele Pfeile. Und über eure Köpfe hinweg haben sie diese Pfeile in die Gegner geschossen, sodass ganz viele Gegner schon ausgeschaltet worden sind, bevor sie überhaupt an euch rangekommen sind. Diese Bogenschützen sind eure Eltern, Großeltern, die Leute, die euch lieben und die im Gebet, in der Fürbitte schon für euch einstehen. Und viele Angriffe erreichen euch schon gar nicht, weil so viel Fürbitte für euch getan wird. Okay, dann sind da noch so ein paar einzelne Leute, die ich mal betrachten möchte. Ich sehe eine Szene ganz am Anfang von dem Schlachtfeld. Da kämpfen zwei Freunde nebeneinander und die sind ganz konzentriert. Und einen Moment, da wird einer von den beiden unaufmerksam und guckt kurz auf den Boden. Und in diesem Moment kommt ein Pfeil an und ist nah dran, ihn hier so in den Hals zu treffen. aber sein Freund neben ihm, der registriert das und ist blitzschnell und hält sein Schild über seinen Freund, sodass der Pfeil an dem abprallt. Ein Bild dafür, eine Warnung, seid achtsam, habt Acht aufeinander, guckt, wie es euch geht. Wenn ihr merkt, dass es eurem Freund nicht gut geht, der Probleme habt, dann fragt nach, betet für ihn, helft ihm. Okay? Dann gibt es ein paar unter euch, die können richtig laut brüllen. Nutzt diese Gabe, ihr seid die Ermutiger. Feuert eure Kumpels an, dass die nicht aufgeben, dass ihr anzeigt, in welche Richtung es geht. Wir brauchen diese Ermutigung. Dann gibt es welche, die lesen total gern in der Bibel und forschen das Wort. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Erkenntnisse, die ihr habt, weitergebt. Weil das ist wie, wenn die Schwerter scharf geschliffen wären. Okay? Dann gibt es welche Strategen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch himmlische Strategien von Gott geben lasst. Ihr seid richtig gute Planer und nutzt das. Mit Gott zusammen plant mit ihm die ganzen Strategien, die Gott vorbereitet hat. Es gibt es einige unter euch, die stellen sich das jetzt so vor und die denken sich, oh, ich glaube, ich halte mich lieber in der dritten, vierten, fünften Reihe auf. Ich möchte nicht so gerne dort in der vordersten Reihe stehen. Du bist dir einfach unsicher, wo du stehst in deinem Glauben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn diese Einschüchterung direkt dich trifft, dass du ganz klar und sicher dann plötzlich dastehst und dem Feind entgegenstehst und du selber verwundert bist, was in dir steckt. Also du bist kein Feigling, sondern du bist schon ganz richtig da, wo du stehst. Und dann gibt es noch welche, die können jetzt mit diesem Bild vom Krieg nicht so viel anfangen. Die sagen, ich bin eher so der Lobpreiser, der Liebhaber Gottes. Ich möchte euch sagen, dass ihr euch bewusst seid, dass jede Wahrheit, die ihr singt und jeden Lob, den ihr zu Gott erhebt, wie ein Schwertschlag in diese Einschüchterung des Feindes ist. Also ihr steht tatsächlich in der ersten Reihe, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Okay, vielen Dank. Seid gesegnet.
Vielen Dank, Kerstin, für so dieses Wort, dieses Bild von einer Kampfszene. Gerade an die jungen Männer, die jungen Frauen natürlich mit dabei. Und wir wollen es ganz praktisch machen. Es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir leben. Gerade ihr als junge Männer und Frauen seid herausgefordert, euren Platz auch einzunehmen. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo ihr den Raum habt, hier zu sein, aber auch euren Mann und Frau sein in der Gesellschaft leben könnt. Und im geistlichen Bild der Bogenschützen wollen wir Beter und Segner sein, die zu euch stehen, die auch für euch kämpfen, mit euch kämpfen. Deshalb rufe ich jetzt mal so alle, ich sage mal, es geht ja nicht um die Kinder, sondern es geht, wie der Johannes sagt, eher um diese jungen Männer, die lernen, den Feind zu überwinden und sich nicht einschüchtern lassen. Alle jungen Männer, jungen Frauen, ich sage mal 16 bis 30, wenn du heute Morgen gemerkt hast, da gehörst du dazu und das hat zu dir gesprochen, komm doch einfach mal hier auf die Bühne. Wir wollen einfach das im Segen über euch auch erbitten.